über die Ruhe sprechen. Du sollst dich ausruhen. Weißt du, ich habe eine gute Botschaft. Nicht schlafen, ausruhen, entspannen, in die Ruhe Gottes eingehen und was das alles so heißt. Ganz herzlich eingeladen. Ich lade dich ein für die nächsten Gottesdienste. Morgen wird das Thema sein, Gott kümmert sich um seine Leute, um seine Familie, um seine Kinder, um sein Volk, um seine Gemeinde. Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche, meine Gemeinde nicht überwältigen. Halleluja. Gott kümmert sich um seine Leute. Du wirst nicht verhungern. Wenn du dem Herrn vertraust, wenn du auf den Herrn blickst, du wirst gut durchkommen, du wirst gut ernährt sein und du wirst gut versorgt sein. Das ist das Thema morgen. Am Mittwoch habe ich eine gute Botschaft. Wir sind Gottes Botschafter. Wir sind Ausgesandte des Herrn. Der Herr Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Geht hin in alle Welt, an allen Hecken und Zäunen und predigt das Evangelium. Dann möchte ich für Freitag euch ganz herzlich einladen um 11 Uhr. Da wird eine Trauerfeier sein für meine Heidi. Sie ist heimgegangen, in Frieden heimgegangen. Ich weiß, wo sie ist. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Betet voll Bewunderung an. Und sie schaut das, was sie geglaubt hat. Mit 12 hat sie ganz fest entschlossen, ich will Jesus nachfolgen. Den Eltern zum Trotz. Den Eltern zum Trotz. Mit 12 hat man Religionsfreiheit in Deutschland. So, und dann hat sie gesagt, ich will diesen Weg mit Jesus gehen. Und die Eltern haben sie dann ausgesperrt. Sie durften nicht nach Hause kommen. Sie hat fast gekämpft. Sie musste kämpfen als Kind und trotzdem... Die Mutter hat so sehr viel Schwierigkeiten gemacht, aber durch ihre Sturheit, durch ihre Hingabe, die ganze Familie, ihre Familie ist gläubig geworden heute an Jesus Christus. Aber zuerst mal muss jemand das Lamm sein in der Familie. Nur nebenbei, ich werde darüber predigen und werde so ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Ich kenne die Heide schon 52 Jahre, also schon eine lange Zeit, 52 Jahre. Ich war verliebt, verlobt, verheiratet. So, und Höhen und Tiefen durchgemacht. Sie hat hier an Frauen mal bei uns in der Gemeinde so Kärtchen verteilt, wo die Familie ist, also ihre Kinder und Enkelkinder, und hat sie hingeschrieben, ich bin das größte Sorgenkind von Johannes. Sie war mein Sorgenkind. Aber ich habe gerne gemacht und so die letzten 10, 17 Jahre, das waren schwere Jahre, also es war nicht einfach nach der Gehirnoperation, also was sie da durchgemacht hat, und vor allem die letzten 7 Jahre, die waren sehr schwer. Aber Gott hat mir Kraft gegeben, wenn ich so zurückschaue, ich sage, wie hast du es geschafft überhaupt? Hast noch gepredigt nebenbei, 3 bis 4 Gottesdienste in der Woche und dann die Frau von 24 Stunden gepflegt, gefüttert. Die letzten 2 Jahre muss ich sie füttern und alles klein malen, berühren. Es war nicht einfach. Und ich kann euch vieles nicht erzählen, aber ich weiß, Gott ist treu und Gott gibt Kraft. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen immer neue Kraft. Das lade ich euch herzlich ein. Freitag, 17. November, 11 Uhr, abends ist hier Gottesdienst wieder. Und da wird das Thema sein, denk an deine Vergänglichkeit. Alles geht vorbei. Alles geht vorbei wie im Flug. Da denkst du, fährst 180 auf der Autobahn und es rauscht die Bilder. Das sagst du, da war ich auch mal da gewesen, das habe ich auch noch mitgenommen und das habe ich auch gesehen. Das Leben ist so vergänglich. Dann kommenden Samstag wird das Thema sein, die Welt ist nicht mein Heim. So, die Welt ist nicht mein Heim. Ich fliege weg. So hat die Heide auch ein Lied gesungen und gerne gesungen. I fly away, oh glory. Halleluja. Ich fliege weg. Und das hat sie mir angedroht. Ich fliege eines Tages weg. Wir fliegen alle mal weg. So wie die Vögel, wir gehen in Richtung Süden oder in Richtung Norden, je nachdem, wo man herkommt. Mein Thema heute, lass dich nicht treiben, lass dich nicht hetzen, der Teufel hetzt und so weiter. Die Menschen stresst sie, er macht sie fix und fertig und der Teufel weiß, er hat wenig Zeit, deshalb jagt er uns, deshalb treibt er uns, deshalb macht er uns so viele Probleme. Der Teufel hat es immer eilig, der hat es immer eilig, der hat keine Zeit für nichts und gar nichts. Darum treibt er die Menschen, er will alles beschleunigen, schnell, 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 schnell. Aber weißt du, der Teufel ist auch so einer, der dem lieben Gott nachhelfen möchte. Und der Teufel versuchte auch im Garten Eden hier, dem Adam und die Eva, versuchte, ja, Gott will nicht euer Bestes. Gott will nicht, dass ihr so werdet wie er. Gott will nicht und so weiter. Und ihr könnt ganz schnell das Ziel erreichen. Der Teufel versucht, Gott nachzuhelfen. Das ist nämlich der Teufel. Und deshalb hetzt er die Menschen, deshalb treibt er, deshalb jagt er. Und jede Hektik, jetzt hör mir gut zu, jede Hektik ist vom Satan, vom Teufel. In den Sprüchen heißt es, die Eile ist ein Bote des Teufels. Die Eile ist ein Bote des Teufels. Heute ist der Mensch ein Gaul, den der Teufel reitet namens Eile, schnell, 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 und dann peitscht er und jagt er und treibt er. Aber Gott sei Dank, unser Heiland hat den Stecken des Treibers zerbrochen. Und das ist meine Botschaft, meine Grundgedanke. Ich spreche über die Ruhe. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. So, Eile tötet. Deshalb, ich möchte dich einladen, werde mal ein Schweizer, so ein Bergler, so ein gemütlicher Mensch, ruhig, nicht immer hetzen in dieser Technik. Wenn ich daran denke, heutzutage, die Menschen werden so gehetzt, obwohl wir Waschmaschinen haben, Mikrowelle hier haben, Trockner haben, alles, die im Haushalt, wir sind so gut ausstaffiert und ausgerüstet, und doch haben die Menschen keine Zeit. Keine Zeit, sie werden gehetzt und gejagt. So, die Eile tötet, bringt den Menschen keinen Segen. Wer immer in Eile ist, der ist dann irgendwo auf der Flucht. Denn schnell, 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 wo wollen wir hinrennen? Denn auf dem Friedhof, muss man, hat man früher gesagt, meine Mutter und mein Opa fahren, meine Oma, wenn ich so schnell mit dem Motorrad gefahren bin, der sagt, der wird nicht alt werden. Und du musst doch 3 Tage warten, bis man dich auf dem Friedhof reinlässt. Damals war es so, heute ist es ein bisschen anders. Da kommst du ins Kühlhaus vielleicht und kannst noch ein paar Tage warten. Aber Eile, Eile, Eile. Die einzige Eile, die Gott gebietet in der Bibel, Eile, rette deine Seele. Eile, rette deine Seele. Das ist die einzige Eile. Beeil dich, sonst verpasst du den Zug, den Anschluss. Aber sonst, sei langsam, sei gemütlich, sei ruhig, lass dich nicht stressen. Und lass dich nicht treiben. Der Teufel versucht uns zu treiben. Schnell, 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 das musst du noch machen und da musst du noch hin und diese Information brauchst du noch und das musst du noch lernen. Es gab ein Sprichwort, oder es gibt ein Sprichwort immer noch, nimm dir Zeit und nicht das Leben. Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Die meisten Leute nehmen sich das Leben. Die Römer sagten, festinalente, das heißt, eilig langsam oder lebe langsam oder mach nicht so schnell. Beeile dich langsam. Also du sollst dich beeilen, aber langsam. Dass du immer in der Routine, in der Bewegung bist, fest in der Lente. Sei beim Beeilen langsam. Du musst dich beeilen. Eile rette deine Seele. Das gilt auch geistlich. Weißt du, alles muss wachsen. Und alles, wo du nachhilfst im Wachstum, in der Entwicklung, das bringt nichts. Und so weiter. Mach nicht zu viel Eile in deinem Leben. Eile, ja, aber langsam. Ich habe von Unfallärzten gelesen oder gehört, Unfallärzte, die tun das manchmal ganz bewusst. Wenn der Unfallpatient eingeliefert wird, die lassen sich Zeit beobachten, wie geht's, was passiert, wie funktioniert das und handeln erst überlegt. Ärzte, die hastig handeln, die unüberlegt schnell ein Medikament verpassen oder eine Operation durchführen, in der Eile, das bringt nichts. Wir haben kürzlich einen Prozess hier in Deutschland gehabt, da prozessiert ein 18-jähriger junger Mann gegen eine Klinik und so weiter. Man hat ihm die gesunde Niere entfernt, statt die Milz, die entfernt werden sollte oder bearbeitet werden sollte, hat man die gesunde Niere entfernt. Und das Krankenhaus ist vor Gericht gewesen und im Grund, die Ärzte haben einen Moment nicht innegehalten, die Niere ist runtergerutscht und sie haben die Niere rausgeschnitten. Die gesunde Niere, einen 18-jährigen jungen Mann. Anstatt zu beobachten langsam, Eile bringt nichts. Deshalb, Eile bringt nichts. Oft geben bekommen die Patienten das falsche Medikament und dann wundern wir uns, warum dann die Menschen krank werden. Anstatt zu beobachten langsam, aber sicher. Die Bibel sagt über diese Eile, sei langsam zum Zorn. Also zur Aufregung, zum Ärger, zum Stress, reagiert zuerst mal gar nicht. Zuerst einmal schlaf eine Nacht. Wenn du einen Brief schreiben musst, einen bösen Brief natürlich, meine ich so einen negativen Brief, wenn du schreiben musst, schreib richtig, aber verschick erst morgen, am nächsten Tag. Warte einen Tag, schlaf mal durch Nacht und da wird sich in der Nacht noch so vieles ändern und so weiter. Vielleicht verschickst du diesen Brief nie. Also ich habe viele Briefe nicht verschickt, aber ich habe meine Wut rausgelassen. Und wir dürfen unsere Wut rauslassen. Lass die Sonne nicht untergehen in deinem Zorn. Das ist also, wir sollten uns ärgern. Wir dürfen das, aber wir müssen dann wieder ruhig werden. Und Gott will, dass wir ruhig werden. Schlaf eine Nacht darüber, beschlag die Kosten, wenn du etwas unternehmen musst. Weißt du, kauf nicht sofort gleich, was der Vertreter dir anschwätzt oder der Händler oder der Markt. Weißt du, oft bringt es nicht. Vielleicht, du wartest, vielleicht kommt noch ein Angebot. Verstehst du, vielleicht kommt noch ein besseres Angebot. Warten, abwarten, abwarten. Meistens sind unsere Reaktionen so verhängnisvoll und haben eine verheerende Wirkung, weil wir nicht gewartet haben. zu schnell reagiert. Fest in der Lente. Weißt du, das gilt auch für den geistlichen Dienst im Reich Gottes. Für unseren Glauben. Warte ab. Weißt du, was Gott nicht gegeben hat, ist nicht da. Brauchst auch nicht. Und Gott gibt zur rechten Zeit, im richtigen Augenblick, das richtige Wort, den richtigen Gedanken. Öffne die Tür. Eine Tugend Gottes ist, und das ist, was, worauf ich heute Abend ausgehen möchte, fest in der Lente. Gottes Tugend ist Langmut. Weißt du, was das bedeutet? Gott hat viel Zeit. Gott lässt sich viel Zeit. Wir hören darüber nicht. Weißt du, Gott hat Autorität und Kraft und Macht und was weiß ich. Aber Gott ist langmütig und er ist geduldig. Das ist Gott. Und weißt du, was Geduld ist? Er kann warten. Wir haben so ein Sprichwort, Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Sehr gründlich. Gott hat keine Eile. Gott hat auch keine Eile, der hätte die Welt an einem einzigen Tag schaffen können. Aber er hat sich Zeit gelassen, 7 Tage. Und wir sollten uns hüten, einige Dinge in Eile zu tun. In Matthäus Kapitel 26, Vers 19 und Markus 16, Vers 15. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und da rennen die Leute schon. Verstehst? Das muss nicht sein. Weißt du, der Auftrag ist da. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Aber zuerst mussten die Jünger 3 Jahre lang präpariert werden beim Heiland. Zubereitet, gelehrt. Und dann sollen sie noch in Jerusalem bleiben, bis sie angetan werden mit der Kraft aus der Höhe. Der Auftrag gilt. Der Auftrag ist da. Geht hin in alle Welt, macht keine Grenzen. Und die Apostel sind nachher später gegangen, nachdem sie zugerüstet waren, nachdem sie gereift sind, nachdem sie ein Stückchen gewachsen sind in der Gnade Gottes. Weißt du, geht hin in alle Welt. Das ist ein wunderbares Gefühl. Dringlich, so schnell wie möglich. Als bei mir die Diskussion war, Bibelschule hin und Bibelschule her, und dann habe ich mit dem Bibelschullehrer diskutiert, habe gesagt, weißt du, ich habe von Gott einen Auftrag, geht hin in alle Welt und predige das Evangelium. Jetzt, Jesus wird bald wiederkommen, wir müssen die Welt evangelisieren. Dann hat der Bibelschullehrer zu mir gesagt, Johannes, weißt du, mit deiner stumpfen Axt kannst du auch einen Wald roden. Mit deiner stumpfen Axt. Aber wenn du eine scharfe Axt hast, dann kannst du in kurzer Zeit genauso viel erledigen. Und deshalb ist es so wichtig, einen geschärften Geist, ein geschärftes Gefühl, einen geschärften Willen. Und dann kannst du das Wäldchen schnell roden und erledigen. Und deshalb ist es so wichtig, Prioritäten setzen. Was ist jetzt wichtig? Geht hin in alle Welt und dann missioniert. Der Missionsbefehl Jesu war wichtig und eindringlich und sehr wichtig sogar. Die Jünger mussten sich langsam beeilen. Langsam beeilen. Dieses römische Denken, sich langsam beeilen. Zuerst mussten sie brav in Jerusalem sich einander die Köpfe waschen. Petrus, du hast den Herrn Jesus verleugnet. Und der Gedanke, warum Petrus Jesus verleugnet hat, ist ein tiefer Gedanke. Diesen Menschen kenne ich nicht. Hast du nicht gesagt so laut vor diesem Mädel, wir haben das alles gehört. Und der Matthäus hat aufgeschrieben. Weißt du, und da mussten sie zuerst mal aneinander arbeiten. Lukas 24, Vers 49. Wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und viele rennen und der Tank ist leer. Viele dienen für Gott und sie haben keine Kraft. Sie machen das in ihrer eigenen Energie, aber da kommen sie nicht weit. Und die Jünger konnten nicht warten, bis Gott was tut. Verstehst du, und das ist ein großes Problem. Die Jünger konnten nicht warten, obwohl Jesus ihnen gesagt hat, wartet. Und wir haben gleich in der Apostelgeschichte einige Tragödien. Und wir sehen, weißt du, wir denken, die Urchristen, mei, das waren Heilige. Vergiss es. Die konnten nicht warten. Nachdem der Judas Ischariot den Herrn verleugnet hat, dann haben sie gleich gesagt, die erste Amtshandlung, die dann die Apostel vorgenommen haben, vor dem Heiligen Geist, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, wir müssen jetzt jemanden wählen, der die Lücke füllt von Judas Ischariot. Und dann haben sie den Matthias gewählt. Da muss einer sein, der von Anfang an dabei war und. Ein paar menschliche Kriterien. Und sie haben den gewählt. Wie auch immer. Und was ist passiert? Gott hat diese Wahl nicht angenommen. Wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass der Matthias von Gott bestätigt worden ist, was Gott gemacht hat. Gott hat den Apostel Paulus, Saul von Tarsus, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Den hat er genommen. Gut, der Herr hat den Matthias auch bestimmt irgendwo gesegnet. So, also, die wollten nur, dass die Statistik stimmt, dass wieder die Ordnung wiederhergestellt sind. 12 Apostel, die der Herr uns erwählt hat, das müssen genau 12 sein, die konnten nicht auf die Stunde Gottes warten. Ein paar Jahre später, Da musste so viel Negatives passieren. Zuerst mal, der Paulus musste die ganze Gemeinde aufräumen und wegschaffen und verfolgen und vernichten. Und dann endlich, dass der Herr da auf der Straße nach Damaskus ihm begegnet. Gott hat den Matthias nicht bestätigt, in aller Liebe. Und Paulus hat diese Rolle eingenommen als auserwähltes Werkzeug. Und das wurde bei seiner Bekehrung auch mitgeteilt. Wir müssen lernen, auf Gottes perfekte Zeit und Plan achten. Wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Wenn die Lücke da ist, der Judas Ischariot, den müssen wir offen lassen. Aber das konnten sie nicht. Das konnten sie nicht. Und die Ausgießung geschah 10 Tage nachdem sie nach der Himmelfahrt, als sie einmütig beieinander waren, wie auch immer, jetzt, sie haben Fehler gemacht. Gott vergibt diese Fehler. Auch wir machen manchmal Fehler. Wir wählen demokratisch. Der soll jetzt der Vorsteher sein. Der soll der Älteste sein. Der soll den Verein leiten. Sie waren einmütig beieinander. Gott lässt sich nicht treiben. Er lässt sich nicht manipulieren. Ruhe, bleib, mach gemütlich. Handle nicht unüberlegt. Frag den Herrn, Herr, was ist es? Hätten die dann den Herrn gefragt? Da steht nicht, dass sie den Herrn befragten oder dass der Heilige Geist ihnen befohlen hat. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben einiges nicht gemacht. Sie haben nur gestritten manchmal. Und soll man die Heiden auch missionieren? Sie haben so, zum Beispiel den Sozialismus eingeführt. Suppenküche, sie hatten alles gemeinsam. Verstehst du? Du siehst auch nur, ja, der Herr, und die haben nämlich diesen Gedanken gehabt, der Herr Jesus ist ganz schnell in den Himmel gefahren, der Heilige Geist kam plötzlich und so weiter und er erfüllte den ganzen Raum und Jesus wird plötzlich bald wiederkommen, wir brauchen nichts. Die haben ganz schnell gehandelt und alles verkauft. Okay, Gott hat auch wieder ausgebügelt, diese Fehler. Aber nirgendwo lesen wir, dass es weitergeführt worden ist von diesem Apostel, diese Gütergemeinschaft. Nirgendwo. Diese Gütergemeinschaft wurde nicht mehr weitergeführt. In aller Liebe, ich will nur zeigen, lasst uns nicht übereilen. Und ich lese nirgends in der Bibel, dass der Heilige Geist gesagt hätte, Geschwister, verkauft alles, kommt und folgt dem Herrn Jesus nach. Geht in die Welt und missioniert. Nein, die kamen sogar in eine große Not, dass der Apostel Paulus später in Kleinasien und so weiter Geld sammeln musste für die Armen in Jerusalem. Und viele sind arm und wissen nicht, warum sie arm sind. Weil sie nicht auf Gott gehört haben. Alles verkaufen, alles aufgeben. Wir wandern aus, wir gehen in die Mission, wir gehen auf die Bibelschule, dann schmeißen ihren Beruf hin. Gott fragen, was will der liebe Gott? Was will der liebe Gott? Wir sollten immer warten auf Gottes Licht, auf das grüne Licht in unserem Leben, bis Gott uns die Genehmigung gibt. Mir gefällt da der Gideon. Der Gideon gefällt mir im Richterbuch. Weißt du, der Gideon bekommt von Gott einen Auftrag. Gideon, du bist ein auserwähltes Werkzeug. Du sollst Israel befreien von den Midianitern. Aber Herr, ich bin der Kleinste. Wir sind die einfachsten Leute da. Wir sind keine große Familie. Ich habe nicht viel zu sagen. Doch, Gideon, du sollst Israel befreien von den Midianitern. Und dann, als Gott es das gesagt hat, weißt du, deshalb, wir sollen nicht so schnell rennen, wenn Gott redet. Das will ich einfach sagen. So viele Christen denken, jetzt hat der Herr geredet, jetzt muss ich sofort tun. Nein, langsam. Gott redet 2 oder 3 Mal ganz besonders zu uns. Gott muss 2 oder 3 Mal ganz besonders reden. Weißt du, wenn es vom Herrn ist, dann wirst du nicht mehr los. Wenn es vom Teufel ist, ist ganz groß zuerst mal. Der Herr hat gesprochen. Weißt du, wenn es vom Herrn ist, ist ganz klein, so kleines Lichtlein und so weiter. Da, und es ward Licht, noch ohne der Sonne, ohne irgendwas Großen. Es ward Licht. Und es wird immer größer und größer und größer. Und was macht der Gideon? Der geht hin, nimmt den Teppich oder sein Fell, was er da hat, legt er hin und sagt, also Herr, ich lege diesen Vlies aus, wenn es überall Tau ist und auf dem Vlies kein Tau ist, das ist okay, dann hast du zu mir geredet. Aber dann sagt Gideon noch etwas, weißt du, der Teufel kann auch mitmischen und der Teufel kann auch Zeichen und Wunder wirken und es kann auch natürlich und Zufälle auch geben. Deshalb verlass dich nicht auf Zufälle und was weiß ich, welche Umstände. Wir drehen die Geschichte mal um. Also, es soll überall trocken sein, nur auf dem Fell soll Tau sein. Und so war es auch. Aber auch das ist nicht sicher. Weißt du, im Neuen Testament lesen wir nicht mehr vom Vlies auslegen. Da wurde kein Vlies mehr ausgelegt. Verstehst du? Da haben sie auf den Heiligen Geist gehört. Und dergleichen. Und dann geht er, der Gideon ist noch nicht sicher, soll ich oder soll ich nicht? Dann geht er und schleicht sich in das Lager der Midianiter und dann hört er, wie jeder da erzählt, heute Nacht hat mich gesäumt. Weißt du, es war was in der Luft. Gottes Werke, Gottes Wege, Gottes Pläne sind in der Luft. Da war was in der Luft. Und dann sagt jeder, ich habe heute Nacht geträumt. Ein Mühlstein von Gideon hat alles zermalmt. Und der Nächste erzählt auch. Und dann sagt Gideon, Mensch, das ist es, wenn die schon reden, die haben schon die Offenbarung. Denn, weißt du, auch die Midianiter, die müssen Angst bekommen. Gott redet nicht nur zum Gideon, Gott redet auch zu den Kananitern. Eilt und rettet eure Seele, bringt euch in Sicherheit. So, und dann geht er hin und du weißt, wie Gott arbeitet, dann bringt er über 30.000 Leute zusammen und Gott sagt, ach, das ist viel zu viel. Wer blöde ist und wer krank ist und wer, was weiß ich, die sollen alle nach Hause gehen. Und dann bleiben am Schluss nur noch 300, die das Wasser wie Hunde lecken. Von über 30.000 bleiben nur 300 übrig, so eine Promille. Und mit dieser Promille soll er jetzt den Sieg erkämpfen. Und du siehst, wenn Gott redet, funktioniert es. Und Gott arbeitet nicht durch Massen. Und Gott arbeitet nicht durch supermoderne Waffen, durch leere Krüge und ein paar Fackeln. Ja, so ist Gott. Und zuerst einmal diese innere Gewissheit, dieses innere Zeugnis. Und wenn Gott zu einem Menschen redet, bleib ruhig. Er wird nochmals reden und abermals reden. Er wird dann durch eine Predigt reden, durch ein Lied reden, durch einen Bericht im Fernsehen reden. Er wird durch viele andere Zeichen reden. Gott redet nicht nur durch die Bibel und durch sonst was. Nein, Gott redet auch durch die natürlichen Umstände. Plötzlich hast du so eine Freude, so eine Lust. Das gehört alles dazu. Und plötzlich kommt jemand und sagt, Bruder, mal tu das, könntest du das machen? Werde langsam. Also langsam eilen. Ich denke auch der Apostel Paulus, weißt du, er kriegt von Ananias so eine gewaltige Botschaft, du bist ein auserwähltes Werkzeug Gottes, auf Wiedersehen. Und er geht, weil er weiß gar nicht, wird das oder wird das nicht? Bleibt es so, was der Herr gesagt hat? Und was passiert? Ein paar Tage später wird Paulus über die Mauer runtergelassen und sagt, die Brüder nachher, wahrscheinlich war Ananias auch dabei, geh schnell nach Hause und arbeite in deiner Firma beim Vater. Und schlechte Zelte oder was du auch immer du gemacht hast, geh zum Vater nach Hause. Und der blieb 14 Jahre im Untergrund. Weißt du, wenn Gott zu dir geredet hat, bleibst du zuerst mal für eine Weile im Untergrund. 14 Jahre. Dann war er in der Wüste Arabiens, er sucht und sucht und sucht und sucht. Und schließlich kriegt er Besuch da aus Antiochien. Barnabas kommt und sagt, ist der dein Sohn zu Hause, dieser Saul von Tarsus, dieser Theologiestudent? Wir brauchen einen neuen Mitarbeiter in Antiochien. Und plötzlich wird er gerufen und zu viert arbeiten sie jetzt in der Gemeinde in Damaskus. Und du siehst, wie Gott wirkt. Und plötzlich, sie feiern Abendmahl am wunderbaren Gottesdienst, die Herrlichkeit Gottes ist da, spricht der Heilige Geist, sondert mir aus, Barnabas und Paulus, zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe, in die Mission. Und dann gehen sie nach Kreta oder Zypern. Nur nebenbei, so arbeitet Gott. Und da vergehen inzwischen 14 Jahre. Und wir denken, sofort, der Wille Gottes muss geschehen, jetzt, ganz schnell. Nein, Gott hat Zeit, er ist langmütig. Das ist eine Tugend Gottes. Wenn Gott Menschen beruft, denk an Josef und viele andere. Verstehst, vergehen 20 Jahre, Jakob vergehen 20 Jahre. Bis sie in ihre Berufung hineinkommen. Eile nicht, beeile dich nicht. Wir sollten sicher handeln aus Überzeugung und nicht nur einfach aus dem Bauch. Viele Menschen handeln nur aus dem Bauch. Und das schlägt dann auf den Magen. Und wir wundern uns, warum das auf den Magen schlägt. Nur aus dem Bauch zu handeln, das soll ich tun. Aber dann ist wieder was anderes im Bauch. Gott schickt niemand in seine Ernte, ohne vorher ihn richtig ausgerüstet zu haben, ausgebildet zu haben. Denk an Paulus. Lass dich vom Teufel nicht treiben. Die meisten verlieren ihre Berufung, weil sie nicht warten können, bis die Stunde Gottes für ihre Berufung kommt. Bis jemand berufen wird, geh dorthin jetzt. Die meisten verlieren diese Berufung. Oft haben wir so eilig, wir werden gehetzt. Und oft haben Christen Torschlusspanik. Also, weiß ich, werde jetzt immer älter, immer schwächer, immer kränker. Ja, das kann alles passieren. Vielleicht musst du Gott als Kranker, als Krüppel dienen. Du verstehst das nicht, aber ich sage es dir, ich kenne solche Situationen. Manche haben da Angst, ich verpasse die Stunde Gottes. Oder ich überfahre noch seine Signale. Weißt du, wenn Gott dich harponiert hat, du läufst Gott nicht mehr weg. Denk an Jona. Selbst wenn du in die falsche Richtung gehst, Gott hol dich zurück. Wir sollten nichts in Eile tun. Also, weißt du, auch der Jona, dass der jetzt dieses Schiff schickt, der ging zum Hafen, dann nach Joppe, da steht gerade ein Schiff und da ist gerade eine Kajüte frei. Verstehst du? Das hat der Herr gewollt. Verstehst du? Zufälle. Weißt du, der Teufel wirkt auch Zufälle, dass jemand absagt und dass das Kajüte frei ist. Lass dich nichts vom Teufel Sand in die Augen streuen. Und was in Eile getan wird, das bringt keinen Segen. Was in Eile getan wird, bringt keinen Segen. Viele Christen glaubten auch früher und so weiter, schnell, 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 das muss passieren. Und dann wundern wir uns, wenn wir dann bettelarm werden, wie die Christen in Jerusalem. Alles verkauft, alles gemeinsam gehabt. Aber das hat nicht funktioniert. Da kamen Probleme in der Suppenküche. Der eine mehr bekommt, der andere ein bisschen weniger. Und es gab unendliche Probleme. Und wir wundern uns, wo kommen die Probleme her? Warum hast du zugelassen? Und das Problem ist, wir haben nicht auf die Stimme Gottes gehört. Hätten wir auf die Stimme Gottes gehört, wäre dies und jenes nicht passiert. So, Ruhe ein wenig. Entspann dich, lass dich nicht treiben. Oft handeln wir im Fleisch und nicht nach dem Willen Gottes. Der fromme Teufel, weißt du, wenn der Teufel uns nicht mit der Sünde zu Fall bringen kann, wenn der Teufel uns nicht mit sonstigen anderen Dingen zu Fall bringen, mit der Welt und dergleichen, dann kommt er als frommer Teufel. Verstehst, dass wir Gott sogar in seiner Heiligkeit überholen. Ja, die ersten Christen haben große Probleme bekommen, weil sie nicht so schnell, weil Jesus nicht so schnell kam. Die waren guter Hoffnung, ja, also Himmelfahrt, Pfingsten und Ausgießung des Heiligen Geistes. Schnell, schnell, schnell. Und Jesus wird bald wiederkommen. Weißt, ist es eine interessante Sache. Jesus kommt bald wieder. Ich habe in Stuttgart tausende von Plakaten mal mit meiner Jugendgruppe in einer Nacht verklebt. Überall. Und ich weiß was, vielleicht der Journalist am Radio morgen, der die Begrüßung morgen Sendung machte, sagte, ich weiß nicht, was heute Nacht in Stuttgart los war. Man kann gar nicht mehr geradeaus gucken. Überall, Jesus kommt bald wieder. Eile, rette deine Seele. Verstehst? Und ich habe gedacht, Halleluja, guck mal, jetzt bringen sie sogar das in den Nachrichten. Aber weißt du, was da passiert ist? Als er so kam, hat der Herr zu mir geredet. Johannes, Jesus kommt bald wieder. Und weißt du, was der liebe Gott mir in dieser Morgen, in meiner Morgenandacht gesagt hat? Jesus kommt bald wieder. Das ist eine Botschaft für die Gemeinde Jesu, nicht für die Welt draußen, für die Straße. Jesus kommt bald wieder. Das ist eine Botschaft, dass die Christen bereit sind. Alle Zeit bereit sind. Jesus ist bereits gekommen in Bethlehem. Jesus kommt bald wieder. Weißt du, wir müssen nicht predigen, Jesus kommt bald wieder. Und ich bin so korrigiert worden vom lieben Gott durch den Heiligen Geist. Jage nicht so, treib nicht so, sondern das ist für die Gemeinde, für dich persönlich. Jesus kommt bald wieder, allzeit bereit zu sein. So, die ersten Christen, selbst die Apostel. Und dann haben sie große Probleme gehabt, weil sie gedacht haben, guck mal, der Heilung muss viel schneller arbeiten. Die Apostel sind gestorben inzwischen. Was glaubst du, warum Paulus und Petrus die Briefe schreiben mussten? Weißt du, und warum die Gottlosen so spotten? Ja, wo ist eure Verheißung? Wo ist die Wiederkunft Jesu? Sind schon 50 Jahre vergangen und er ist noch nicht gekommen. Eure Apostel sind schon alle gestorben. Vielleicht der Johannes, der Einzige, der noch gelebt hat. Und sie hatten Zweifel bekommen, große Zweifel sogar. Jesus ist nicht zu ihren Lebzeiten gekommen. Bleib ruhig. Fest in der Lente. Haste langsam. Nimm die Zeit für Gott. Geh mit Gott in Gleichschritt. Versuch Gott nicht zu übereilen oder zu überholen. Halt dich an dem Tempo, an der Gangart Gottes, wie Gott arbeitet. Weißt du, der kann manchmal ganz schnell machen, aber dann lässt er wieder Zeit, sich Zeit. Auch wenn es für dich alles so sehr langsam geht. Für mich geht es auch manchmal sehr viel langsam. Ich denke, lieber Gott könnte es ein bisschen schneller machen. Aber so langsam, verstehst du, und ich dann denke ich an mein persönliches Leben. Und manchmal, wenn ältere Christen über die jungen Christen schimpfen, weißt du, Gott hat mir in einem Fall mal ein Ding gezeigt, in einem Seelsorgefall, wo ich musste einer Schwester zurechthelfen, die hat immer auf die Leute geschimpft, guck mal, die sitzen schon 10 Jahre in der Gemeinde und so weiter, das ist kein Ruck. Aber ich sagte, Schwester, wie lange bist du schon in der Gemeinde? 40 Jahre, preis dem Herrn, sagt sie. Noch dazu, sag Schwester, guck mal, und wie viele Jahre hast du gebraucht, bis du so weit warst, wie die da waren? Also die meisten vergessen, ältere Leute vergessen, dass sie auch mal Kinder waren und Krach gemacht haben und sich unanständig benommen haben. Die haben es vergessen. Viele Christen haben vergessen, dass sie auch mal Babys in Christus waren. Die haben es vergessen, dass sie auch mal Fehler gemacht haben und bei denen ging es auch nicht so schnell. Und dann gibt es so ruckartige Wachstumsperioden in unserem Leben. Aber wir wollen bei Gott, dass alles in Lichtgeschwindigkeit geht. Und dann haben wir Angst, wir scheitern noch irgendwie, versagen, weil es nicht schnell genug geht, ich verpasse noch etwas. Lass dich nicht treiben. Gottes Gangart ist anders. Seine Handlungsweise ist total anders. Denn wenn Gott uns für eine Aufgabe beruft, dann qualifiziert er uns zuerst einmal, bildet uns aus, und das braucht seine Zeit. Wenn jemand ein Handwerk lernt, braucht er 3 Jahre Lehrzeit. Wenn einer studiert, manche müssen mehrere Semester studieren, und bis sie soweit sind. Und dann müssen sie sich noch einarbeiten, Erfahrungen sammeln. Gott will, dass wir seine Arbeit auf seine Weise tun, nach seiner Vorstellung. Und deshalb, wir müssen von ihm persönlich ausgebildet werden. Denn wenn dem so ist, verstehst, wenn wir von Gott ausgebildet sind, dann wird es an Gutem und Segen in unserem Leben nicht fehlen. Aber wir sind meistens nicht so. Wir sind oft Draufgänger. Fromme, religiöse Draufgänger. Lass dich nicht treiben. Auch wenn alles unmöglich erscheint und wenn vieles nicht so läuft, wie es laufen sollte in deinem Leben. Wir haben einen Gott, für den Unmöglichkeiten kein Problem ist. Kein Problem. Weißt du, und er macht aus allem das Beste. Selbst wenn du nachher Fehler machst. Und die Apostel haben Fehler gemacht. Weißt du, die haben verkauft alles Land und alles gemeinsam. Dann wanderten sie aus nach Pela. Gott hat sie bewahrt vor dem Untergang Jerusalems. Dort haben sie nichts mehr verloren. Weißt du, Gott macht immer aus allem, was in unserem Leben geschieht, Gutes oder Schlechtes, alles ist göttlich. Er macht immer das Gute dabei. Gott verherrlicht sich am meisten in uns, wenn wir stille sind, wenn wir dankbar sind, wenn wir zufrieden sind und wenn wir ihn arbeiten lassen. Lass Gott arbeiten in dem, was geschieht und was du machst. Der Stress ist vom Teufel. Und in unserer Welt wird nur gehetzt. Nur gehetzt. Auch die Gesetze, das muss passieren, du musst es so machen, so machen, so machen. Gott handelt individuell, mit jedem anders. Total anders. So. Gott handelt aus der Ruhe heraus. Sabbat. Ich bin kein Adventist und kein Jude. Vielleicht und auch vielleicht auch nicht. Trotzdem, verstehst? Aber Gott handelt aus der Ruhe nach dem Sabbat. Und erst am 7. Tag ruhte Gott. Machte Pause. Der hat nichts geschaffen. Und dann wieder schafft er weiter. Ein Jude unterhält sich mit einem anderen Juden. Was hat der liebe Gott am 8. Tag gemacht? Was glaubst du, was Gott am 8. Tag gemacht hat? Und der andere Jude, der andere Rabbiner sagt, ich weiß, was er gemacht hat. Der hat am 8. Tag die Pärchen zusammengeführt. Verstehst du, Adam und Eva, diese Geschichte. Die Pärchen zusammengeführt. Und dann ging es wieder weiter. Im Garten Eden gesetzt. Gottes Arbeit geht weiter. Aber erst nach der Ruhe. Und du kannst erst kreativ sein, wenn du wirklich zur Ruhe gekommen bist. Mit deinem Gewissen, mit deinem Leben, mit deiner Zeit, mit der ganzen Hektik. Erst aus der Ruhe heraus bist du kreativ. Erst aus der Ruhe. Wer nicht in der Ruhe ist, der gerät schnell in Hektik, wird schnell nervös, wird ungerecht manchmal zu anderen Leuten, wird lieblos gegenüber den Lahmen, diesen Schnecken da. Verstehst? Das geht alles so langsam bei dir. Gestresste Menschen kommen schnell aus der Liebe heraus. Schnell, schnell, bitte beeil dich doch. Nein, Gott ist geduldig. Jesus ist sanftmütig und demütig. Gestresste Menschen kommen schnell aus der Liebe, werden aggressiv, ätzend, bissig, wie auch immer. Schimpfen, kritisch, kannst du es nicht schneller machen, dich beeilen. Wer nicht in der Liebe ist, entfernt sich von Gott, steht in der Bibel. Und bei dem fängt der Teufel an zu arbeiten, wer nicht in der Liebe ist. Und es fängt an mit der Hektik, mit dem Stress. Und beobachte deine Umgebung. Also so eine lahme Ente, lahmarschig, sagen die Berliner. Ja. Der auf Gelegenheiten wartet und so weiter, der wird unruhig, wird Zweifel bekommen, wird missmutig, wird ungünstig und so weiter. Und das will der Teufel. Weißt du, lass, Gott hat es gegeben und Gott hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist Gelassenheit. Gelassenheit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Gott will die Peitsche des Treibers zerbrechen, heißt es einmal in der Bibel. Und der Teufel lauert immer mit der Peitsche. Schneller, 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 mach das! Ich werde nie vergessen, da ruft mich morgens in aller Herrgottsfrühe eine Frau in Heilbronn an und sagt, Pastor, kannst du mir sofort von Demo Schakarien die glücklichsten Menschen auf Erden bestellen? Ich brauche 200 Stück für meine Freunde und Bekannte. Ich habe gesagt, jetzt, so früh, da ist noch keine Buchhandlung offen. Erstens mal. Und ja, der Herr hat gesagt, ich muss das ganz schnell, und er hat bis heute die Bücher gar nicht gebraucht. Ich habe es bestellt, ich später. Die hat auch bezahlt, muss auch bezahlen. Aber die hat es bis heute nicht gebraucht. Also ich wusste nicht, dass sie wem sie verteilt hätte. Die liegen wahrscheinlich irgendwo noch rum in Heilbronn. Verstehst du? Schnell, schnell, schnell. Wir sollen ruhig werden. Weißt du, wenn Gott etwas sagt, mach das. Sag mir, danke Herr. Ich nehme lieber das Schiff nach Tarsis. Ich fahre lieber in Urlaub. Und so weiter. Und dann wird der Herr deine Wege lenken. Weißt du, er übernimmt die Kontrolle. Wenn du sagst, ja Herr, spring sofort, auf das wartet nur der Teufel. Nimm den Apfel, iss, und das macht dich klug. Kind Gottes, geh in die Ruhe Gottes ein. Und lass dich nicht aus der Ruhe Gottes herausbringen. Einfach ruhig gelassen. Wir trinken das eine Tasse Tee. 3 Uhr, verstehst du? Tea Time. Wir trinken eine Tasse Tee. Lass dich nicht aus deiner Gelassenheit, göttlicher Gelassenheit herausbringen. Sonst wirst du eine Beute Satans in aller Liebe. Der Teufel will nur deine Beziehung zerstören, dass du nur alles überstürzt, alles über Haufen wirfst, alles durcheinander bringst, unüberlegt handelst. Das ist, was der Teufel will. Er ist ein Dieb. Und dass du dich über jemanden ärgerst, der so lahmarschig ist, Entschuldigung, verstehst du, dass du dich ärgerst? Kapierst du nicht? Siehst du das nicht ein? Bist du ein Legastheniker? Verstehst du, da gibt es so viele Argumente. Er will, dass du rennst und niemand jagt dich. Das will der Teufel. Dass du Dinge tust, die Gott gar nicht will von dir, dem du gar nicht gewachsen bist, so dass du gleich Marathon läufst. Das musst du dich einlaufen zuerst mal in dein Marathon. Zuerst mal wenigstens 1 Kilometer laufen und dann vielleicht mal irgendwann mal 10 Kilometer und dann überleg dir, ob du noch Marathon laufen willst. Wer in der Ruhe Gottes ist, der handelt aus der Ruhe Gottes heraus. Der trifft Entscheidungen, die sind wohl überlegt, abgewogen, geführt vom Heiligen Geist. Weißt du, die sind nicht nur so aus dem Bauch heraus. Soll ich nicht? Weißt du, und dem kann der Teufel nicht mehr am Leibe rücken und dem zusetzen und so weiter. Deshalb, tue, was du tust, immer aus der Ruhe heraus. Grundsätzlich. Tue, was du tust, immer aus der Ruhe Gottes heraus, aus dem Frieden Gottes heraus. Denn Gott ist ein Gott des Friedens, ein Gott der Ordnung. Wer die Ruhe verliert, gerät in die Unruhe. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, Ruhe oder Unruhe. Wenn du die Ruhe Gottes verlierst, wirst du nervös. Ich muss. Und dann telefonierst du durch die halbe Welt, verpulverst Geld. Lass dich nicht hetzen oder unter Druck setzen oder dich erpressen. Triff niemals Entscheidungen, wenn du getrieben wirst, gehetzt wirst und keine Ruhe hast. Alle Entscheidungen, ich kann schwören, soll ich nicht, mache ich nicht, aber ich könnte schwören, dass alle Entscheidungen, die du unter Hektik und Stress gemacht hast, das waren alles Käse. Das waren alles Käse. Ich habe von einer Schwester gehört, wie sie ihren Mann kennengelernt, nein, wie der Mann die Schwester kennengelernt hat, also Eheleute, wie sie zur Ehe kamen, diese Ehe ging auseinander. Aber ich wollte nur sagen, wie das passiert ist. Er will, fragt den Herrn, und betet, Herr, soll ich die oder die, da ein paar Mädchen zur Auswahl gehabt, soll ich die oder die heiraten? Und dann liest er seine Bibel. Und du sollst die Bibel nicht wie ein Horoskop lesen. Aber viele Christen tun das, die Bibel als Horoskop lesen. Machen die Augen zu und dann legen sie die Stelle. Ach, das ist es. Und weißt du, was bei diesem jungen Mann war passiert? Weißt du, der war so bibelgläubig und er liest und betet und dann schlagt er die Bibel einfach auf und legt den Finger dahin. Eine lange Dürre kommt. Und die dünne, schlanke Frau hat Mädchen hat er geheiratet. Aber diese Ehe hat nicht gehalten. Ein Dummkopf. Weißt du, Gott hat uns Gefühl gegeben. Gott hat uns den Willen gegeben. Gott hat uns aufs Herz gelegt. Das Mädchen oder der Mann ist es. Und ich würde auch nie mich von Leuten manipulieren haben lassen. In Rumänien ist es öfters passiert, als ich in Rumänien gedient habe, da waren chaotische Zustände. Weißt du, da wurde geweissagt in der Gemeinde und ich sage dir, so spricht der Herr, du solltest mein Bruder dieses Mädchen heiraten oder diesen jungen Mann. Käse. Gott spricht nicht so. Weißt du, Gott gibt in meinem Herzen das Zeugnis, der ist oder der ist nicht. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Bei manchen, das Wunschdenken. Weißt du, dass der die heiratet oder die den. Alles Käse. Alles Manipulation. Lass ab von diesem Blödsinn, religiösen, charismatischen, pfingstlichen Blödsinn. In aller Liebe. Der Heilige Geist spricht, aber der spricht zu mir. Der schenkt mir die Offenbarung. Und ich muss die Bibel nicht wie ein Horoskop benutzen. Weißt du, wenn du die Bibel wie ein Horoskop benutzt, weißt du, da kommst du sogar in die Hölle. Und viele Ja, verzweifeln, weil sie die Bibel lesen. Da steht ja alles in der Bibel, was ich tun soll. Ja, in der Bibel steht, Judas ging hin und erhängte sich. Steht in der Bibel, schwarz auf weiß. Ich kann dir auch die Bibelstelle zeigen. Und dann steht es in der Bibel weiter. Weißt du, und das machen Jehovas Zeugen und andere Sekten. Weißt du, so argumentieren sie mit der Bibel. Die reihen sich die Bibelstelle so aneinander. Und Judas ging hin und erhängte sich. Und dann steht ja weiter, was du tust, das tue bald. Verstehst du? Und so bist du schon am Strick. Gott hat uns Verstand gegeben. Also, du musst nicht übereilen. Und Judas hat sich versündigt, weil er dachte, er muss dem lieben Gott nachhelfen. Der Herr Jesus, weißt du, der ist ein bisschen zu langsam für mich, sagt er, als ich gedacht habe. Weißt du, er soll der Messias sein, dann soll er endlich mal zeigen, was er kann, was er ist. Und er soll jetzt eine Revolte anzetteln und jetzt werde ich den Herrn Jesus verraten und dem Kaiphas oder dem hohen Priester ausliefern und werden mal sehen, was passiert. Und weißt du, was passiert ist? Der Herr Jesus hat nichts gemacht. Und der war so enttäuscht, dass er sich nachher aufgehängt hat. So enttäuscht, weil der Herr nicht so gemacht hat, wie er sich vorgestellt hat, dass er jetzt aufsteht. Jesus hätte die Macht gehabt, aber er hat es nicht getan. Als er verhaftet wurde, dann sagte er nur, ich bin's. Und es fielen die römischen Soldaten. Wenn, bevor ein Römer auf die Knie geht, auf den Boden fällt, gehört es schon sehr viel. Die Juden, okay, da verstehe ich das. Aber bei den Römern, sie lagen wie tot am Boden, als der Herr sagt, ich bin's. Bei der Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane. Und jetzt passiert's. Aber das passiert nicht, verstehst du? Und das ist nämlich, weißt du, wie der Teufel uns so, ja, in die Hölle bringt. Da kriegen wir Depressionen. Wir wundern uns, warum wir Depressionen bekommen und warum Depression so eine Seuche in unserem Volk ist. Ist, weil die Leute verführt worden sind. Triff niemals Entscheidungen, die dich aus der Ruhe herausbringen und du keine Ruhe und keinen Frieden darüber hast. In unruhigen Zustand solltest du nichts machen. Weißt du, hektisch, schnell. Hier ist Papier, bitte unterschreiben Sie. Nein, ich will zuerst mal das Kleingedruckte lesen. Was da drin steht. Weißt du, Hektik und Panik, das ist vom Teufel. Grundsätzlich, da musst du gar nicht viel philosophieren. Und du triffst, wenn du in der Hektik und Panik Entscheidungen triffst, triffst grundsätzlich immer die falschen Entscheidungen. Torschlusspanik. Endlich will ich heiraten. Und dann machst du dein Partnership und so weiter. Und dann in 11 Minuten hast du jemand wahrscheinlich oder nicht. In aller Liebe. Verstehst du? Und da kriegst du den Falschen. Gott muss die Leute zusammenführen. Gott muss es wirken. Gott muss es tun. Tu alles in Ruhe. Denn Stress ist vom Teufel. Und der Teufel will dir nur eines wegnehmen, deinen inneren Frieden, deine Gelassenheit, deinen Trost. Tu alles in Ruhe. Und gerade in dieser stressigen, nervigen Zeit, in der wir leben, dieser gehetzten Zeit, fest immer Lente. Haste langsam. Lass dich langsam nach vorne bringen, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Nimm dir die Zeit für Gott. Beeile dich nicht groß. Hab die innere Ruhe und was du aus der Ruhe, aus dem Frieden heraus machst, aus der Begegnung mit Gott, aus der Zwiesprach mit Gott, bete mal in der Nacht drüber. Vielleicht ist es nützlicher, als jetzt schnell was zu tun. Fest in der Lente. Beeile dich langsam. Lerne von den Römern, von den Latinern. Genieße die Ruhe Gottes. Angst und Panik kommen vom Teufel grundsätzlich. Aufregung ist nicht von Gott. Gott regt sich nicht auf und regt auch niemand auf. Ja, das müssen wir. Geschwister, wir müssen beten. Ich werde nie vergessen, wir haben auf der Bibelschule einen Studenten aus Bethlehem gehabt, einen Palästinenser. Und die sind manchmal so ein bisschen mystisch, diese Palästinenser. Und die Araber grundsätzlich und so weiter. Dann plötzlich geht er nachts um 1 Uhr von Zimmer zu Zimmer und klopft an die Tür. Geschwister, wir müssen beten, der Herr kommt heute Nacht. Und ich habe gesagt, Musa, so hieß er. Musa, lass mich bitte in Ruhe, ich schlafe. Und wenn der Herr kommt, dann kann er mich aufwecken. Aber du musst mich nicht wecken. Und da sind ein paar Verrückte, Entschuldigung, sind Kinder Gottes gewesen. Aber die sind runter, Herr, du kommst bald, mach mich bereit. Und das sind vor 50 Jahre bald, oder? Ja, 50 Jahre her. Verstehst du? Und der Herr ist immer noch nicht gekommen. Wir müssen uns nicht so beeilen. Weißt du, der Herr wird uns die holen. Beim Ton der Posaune, wir werden innerhalb von einem Augenblick verwandelt werden. Und wann das ist, das weiß ich nicht. Der Ton der letzten Posaune. So, Gott hält uns in einer wunderbaren, wohltuenden Ruhe und Frieden. Wir haben früher ein schönes Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob wir das hier auch kennen. Weil ich Jesus Schäflein bin. Verstehst du? Weil ich Jesus Schäflein bin. Das ist, die Kinder Gottes waren früher niedlich und süß. Weil ich Jesus Schäflein bin. Und so weiter. Und dann heißt es auch, wenn der Löwe brüllt. Ich weiß, Jesus ist bei mir und. Auch wenn es dunkel um mir wird und finster um mir wird und so weiter. Der Herr Jesus ist bei mir. Ich bin Jesus Schäflein. Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Gott ist schneller als der Blitz. Und er wird nicht zulassen. Gott bietet uns seine Ruhe an, seinen Frieden. Ich darf getrost mein Leben leben. Ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes, egal was passiert. Ich kann ruhig sein. Niemand und nichts kann Jesus Schäflein aus der Fassung bringen, von Gott trennen. Lies mal, was Paulus im Römer 8 schreibt. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges oder zukünftiges? Nuscht! Auch deine Fehler können dich nicht von Gott trennen, denn die lässt du alle hier, wenn du von dieser Erde gehst. Und deine Irrungen und deine Sünden, nichts kann niemand dich von der Liebe Gottes trennen. Durch Jesus sind wir vor Gott gerechtfertigt, heilig gemacht, vollkommen gemacht. Und niemand darf uns anklagen. Wie schreibt Paulus Römer 8? Nun ist jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches an ihnen. Da findet, der Teufel wird keine schwarzen Flecken an dir finden. Denn du bist gereinigt, gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Als Jesus Schäfchen bin ich beruhigt, habe diese innere Ruhe. Der Herr trägt mich, der Herr hält mich. Und der Herr sagt, ich bin dein Hirte. Und folge mir, bleib bei mir. Und so weiter, und dir wird nichts mangeln. Ich lebe aus der Gnade Gottes. Weißt du, was das heißt? Aus der Vergebung der Sünden. Da lebe ich da draus. Ich bin mit Gott versöhnt. Und dann muss ich nicht zählen, versöhnt, versöhnt, nein, versöhnt, doch, versöhnt. Verstehst? Ich weiß, dass ich versöhnt bin. Ich habe Jesus angenommen. Warum? Ich folge dem Beispiel Jesus, soweit es mir möglich ist. Ich gehe in seine Fußspuren. Und ich bin vor Gott, ja, ehrlich, aufrichtig, Versuch, das zu sein, was Jesus wollte. Kolosser 1, Vers 22. Ich stimme mit Gott überein, mit meinem Leben, meinen Gedanken. Und es gibt für mich nichts mehr Verdammliches, ihr lieben Brüder und Schwestern. Nichts mehr Verdammliches. Ich bin Kind Gottes, in seiner Hand gezeichnet. Und ich kann ruhig und getrost meine Straße ziehen. Der Kämmerer, der getauft wurde, dort von Philippus, da heißt es, und er zog seine Straße fröhlich weiter. Obwohl er jetzt keinen Prediger mehr hatte, keine Gemeinde mehr hatte. Aber irgendwie ging es mit ihm weiter. Gott hat es gewusst, wie es weitergeht. Keine Sünde, wenn du Kind Gottes bist und im Buch des Lebens eingetragen bist, keine Sünde, nichts kann dich von Gott trennen. Der Teufel wird das natürlich versuchen. Mit der Sünde wird er nicht mehr kommen. Da hat er schon Angst. Mit Sünden, er wird dich nicht mit großen Sünden versuchen. Aber der Teufel wird versuchen, dich von der Gnade wegzubringen. Von der Gnade Gottes. Er selbst, weißt du, da stellt er alles Mögliche dir vor, sagt dir was Verschiedenes und so weiter. Weißt du, denk doch, Jesus hat doch nicht alles getan. Du musst auch noch etwas tun zu deiner Erlösung. Es ist vollbracht. In Argentinien predigt ein feuriger Evangelist das Evangelium so kräftig und so aufregend, dass ein junger Mann noch während der Predigt aufspringt, nach vorne rennt. Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt der Junge, beruhige dich, du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Es ist schon alles getan. Wir regen uns manchmal so auf. Was muss ich noch tun? Für deine Erlösung musst du, kannst du gar nichts mehr tun. Es ist erledigt. Er hat alle Strafen, alles was gegen dich stand, alles ans Kreuz gebracht und es ist erledigt. Unser Heil ist jetzt ein Geschenk des Himmels, eine unverdiente Gnade, Liebe Gottes, alles unverdient. Jesus hat alles getan, so damit du in den Himmel kommst, alles bezahlt, Vollpension, all inklusiv, da ist alles drin. Und ich lasse mich vom Teufel nicht treiben. Auch wenn ich nicht vollkommen bin. Und ich bin nicht vollkommen. Und ich erhebe nicht den Anspruch, vollkommen zu sein. Ich werde nie vergessen, ich muss für einen Russlanddeutschen eine Beerdigung halten. Der ist vor ein paar Monaten gläubig geworden, noch nicht einmal getauft. Und der starb und muss für diesen Mann die Beerdigung halten. Und ich finde kein passendes Wort. Was soll ich predigen bei dieser Beerdigung? Und dann blätter ich, habe nicht als Horoskop gelesen, meine Bibel. Dann blätter ich rum und lese ich. Und dann fällt mir ein Blick auf eine Stelle. Und er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Weißt du was? Das war für mich eine Botschaft. Ich habe zwar für seine Beerdigung gepredigt. Und dann musste ich sagen, dieser Bruder hat keine Gelegenheit gehabt, mich sich taufen zu lassen, sich der Gemeinde anzustehen, groß aufs Missionsfeld zu gehen, groß für den Herrn Jesus zu arbeiten. Aber der Herr wird unseren Mangel, seinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Das war die Botschaft. Aber als ich nach Hause ging, hat der liebe Gott zu mir gesprochen. Weißt, ich predige für die anderen, aber der Heilige Geist predigt zu mir. Er wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Ich muss nicht hetzen und die Welt auf den Kopf stellen und ich muss nicht alles Mögliche tun und jeden Armen helfen, jedem Kranken dienen, jedem Toten nachlaufen. Ich muss es nicht. Wenn es Gott gibt, ist es in Ordnung. Wenn es nicht, ist es auch in Ordnung. So, lass dich nicht vom Teufel treiben oder Angst machen, dass du was verpasst. Im Mittelalter haben die Pfaffen den Leuten so viel Angst gemacht vor dem Fegefeuer. Wenn Bernhard von Regensburg gepredigt hat, da sind die Leute, dieser Open-Air-Prediger, da hat manchmal vor bis zu 10.000 Leuten gepredigt, so Bußprediger der katholischen Kirche, so um 1.000 und noch was nach Christus, also und ein Bußprediger. Die Leute sind auf die Bäume gestiegen, so hatte denen die Hölle heiß gemacht. Aus Angst vor der Hölle, vom Fegefeuer vor allem. Und dann kommt der Tetzel und dann sammelt er noch Geld anschließend, damit er in Rom, der Petersdom gebaut wird. Weißt du, der Petersdom ist gebaut worden mit den Sünden der Leute. Petersdom ist gebaut, diese ganze prachtvolle Bau ist gebaut mit den Sünden der Leute, die Angst hatten, ins Fegefeuer zu kommen. Wenn das Geld in den Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja, und die Dummen haben bezahlt. Hier in Berlin war ein ganz schlauer Geschäftsmann. Das muss ich noch sagen. Verstehst, sei schlau und klug und ohne falsch. Und dieser schlaue Geschäftsmann, also Tetzel war da und hat gepredigt hier in Berlin. Und er sagt, ja, und kann ich auch Sündenvergebung bekommen für Sünden, die ich noch begehen werde? So sagt er, freilich. Und das kostet ein bisschen mehr. Und dieser Geschäftsmann hat es gekauft, den Ablass für Sünden, die er noch begehen wird. Und dann geht Tetzel so Richtung Prenzlau und da wird er überfallen. Gerade von diesem Geschäftsmann. Pass auf, Gott wird dich strafen. Das Feuer Gottes wird auf dich kommen. Und was weiß ich, was er da geschrien und gepredigt hat. Dann sagt er, hier, ich habe den Ablass für Sünden, die ich noch begehen werde. Bitte die Kasse her. Verstehst? Seid klug. Du musst dich nicht da von diesen dummen Pfaffen irgendwo in Panik bringen. Und viele Pastoren tun das, den Leuten Angst machen, damit sie wieder kommen in die Seelsorge und. Nein, wir sind erlöst von unseren Ängsten, von unserem Druck. Dem Druck des schlechten Gewissens. Ja, bist du wirklich frei? Ja, wen der Sohn frei macht, der ist frei. Der braucht da nicht große Behandlung irgendwie in der Waschmaschine Gottes. Ja, wenn du die Predigt anständig zuhörst und aufpasst, was gepredigt wird, wirst du während des Wort Gottes geheiligt. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Da muss man gar nicht groß beten. Es gibt manchmal Dinge, wo wir beten müssen. Durch Jesus sind wir mit Gott versöhnt. Durch Jesus haben wir diese innere Ruhe. Und je mehr innere Ruhe du hast, desto gesünder wirst du. Desto gesünder wirst du. Auch wenn der Teufel dir noch so viele Schuldgefühle einredet und Angst macht. Weißt du, deine Ahnen, weißt du, was mit deinem Großmutter und Großvater und Urgroßvater los war? Ja, das waren vielleicht Verbrecher. Aber das interessiert mich nicht. Ich bin eine neue Schöpfung durch Jesus Christus. Halleluja, das alles ist vergangen. Und ich lasse mir an der Gnade Gottes genügen. Ich will euch Mut machen, Geschwister. Seit Golgatha musst du dich vor dem Teufel nicht mehr treiben lassen. Seit Golgatha. Weißt du, was in 1. Johannes 4, Vers 18 heißt? Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe, die Liebe zu Jesus, treibt die Furcht aus. Und weil die Furcht es mit der Strafe zu tun hat, und so weiter, deshalb fürchtet man sich. Und so weiter, wer Furcht empfindet, der ist noch nicht in der Liebe, der hat noch nicht die Vollendung, die Wahrheit begriffen, das ist noch gar nicht durchgebrochen, da hat noch keine Heilsgewissheit. Aber wenn du weißt, mir sind meine Sünden vergeben, ich bin frei, dann machst du keine Hektik mehr. Und Jesus hat alle meine offenen Rechnungen bezahlt. Alle meine offenen Rechnungen. Natürlich, wo ich hier offene Rechnungen habe, die muss ich selber bezahlen. Aber es geht um die himmlische Rechnung. Unsere Erlösung auch hat nichts mit unserer Erlösung des Leibes. So viele Christen bringen was durcheinander. Die denken, wenn du jetzt an Jesus glaubst, du musst am Körper gesund sein. Kannst. Es kann sein. Muss aber nicht sein. Wir sind in der himmlischen Welt erlöst. Unsere Sünden sind dort vergeben. Und wir sind vor Gott clean, rein, vollkommen, edel, vollendet. Verstehst? Und unser Wandel ist im Himmel, nicht hier auf dieser Erde. Diese Erde lassen wir zurück. So, der Teufel will, dass du an deiner Erlösung zweifelst. Auch wenn, guck mal, du glaubst und bist doch krank. Sitzt im Rollstuhl. Oder hast Demenz oder was weiß ich, bist gelähmt. Hast einen Schlaganfall. Vergiss es. Lass dich vom Teufel nichts vormachen. Unser Körper wird erlöst erst durch den Tod. Der Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird. Nicht der Teufel. Der Teufel ist bereits überwunden. Der Tod ist der letzte Feind. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Mit der Angst kann der Teufel uns so treiben und so manipulieren. In Jesaja Kapitel 9, Vers 4, ich lese weiter hier. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Du hast es gemacht, Herr. Und es ist erledigt. Dieser Stecken, dieser Treiber, lass dich nicht treiben, lass dich nicht überfordern von niemand. Und ich komme jetzt zu einem Punkt, was ich den Christen, den Gläubigen weitersagen möchte. Und so schnell wie möglich weitersagen möchte. Denn ich habe noch so viel zu sagen, ich weiß nicht, wie ich das alles unterbringen soll. Jeden Tag eine Botschaft. Tue nichts, als was du von Gott solltest. Erkenne deine Grenzen, dein Limit, was du tun solltest. Viele tun mehr, als was Gott von ihnen erfordert und will und braucht. Nach der Speisung der 5000, Markus Kapitel 6, Jesus hat die Jünger beauftragt und gibt ihnen zu essen und so weiter. Und er bricht dann das Brot und, weißt du, dem Herrn Jesus, der muss einen Muskelkater gehabt haben, nach dem Brotbrechen. Verstehst du? Er brach das Brot, gab den Jüngern und die teilten aus. Und die waren erschöpft. Speise mal 15.000 Leute. Da kannst du ausrechnen, wie viel jeder der Aposteln füttern musste. Da Brot und der will und der will. Auch wenn die schon geordnet in 50er Reihen saßen, im 50er Quadrat saßen. Aber, guck mal, die waren erschöpft. Und weißt du, was in dieser Erschöpfung der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt? Nach dieser großen Aufgabe, dem Dienst an den hungrigen Menschen. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruhet ein wenig. Geht an eine einsame Stätte, geht in Urlaub und ruhet ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit, nicht einmal Zeit genug zum Essen. Verstehst du? Die haben nur gedient, 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 gegeben, gegeben, ausgebrannt. Burnout hatten die. Ja? Sie haben keine Zeit mehr. Geht ein wenig an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Und bei diesem ruht ein wenig will ich nur ein paar Sekunden bleiben. Jesus will, dass du Zeit für dich hast. Nicht nur für die anderen. Und nicht nur für Gott. Zeit für dich. Verstehst du? Jesus schickt sie sogar weg. Ruht ein wenig. Geht nicht immer die ganze Zeit darum. Wir haben hier in Deutschland und auch in Berlin einige, die verrückt sind. Verrückte Christen, Charismatiker vor allem. Da stehen sie nachts um 12 Uhr zum Gebet. Dann gehen sie für 3 Stunden schlafen, stehen sie um 3 Uhr nochmals auf zum Gebet. Und dann wundern sie sich, wenn sie nervös sind und durchdrehen und kaputt sind. Diese Nachtwachen, verstehst du? Wir sollen aufhören, blöd zu sein. Gott hat die Nacht zum Schlafen gegeben und den Tag zum Arbeiten. In aller Liebe. Ich sage die Wahrheit. Wisst ihr, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ja? Weißt du, und du sollst schlafen gehen mit der Sonne eigentlich, theoretisch, nicht nur mit Neonlicht, mit der Sonne. Und dann wirst du gesund werden. Die meisten Leute leben ungesund. Die machen die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht. Lass es. Ruht ein wenig. Überforderung, und jetzt hör mir gut zu, Überforderung ist eine Sünde gegen sich selbst. Nicht gegen Gott und nicht gegen andere, gegen dich selbst. Überforderung ist Selbstverstümmelung. Selbstzerstörung, das ist Überforderung, wenn du dich überforderst. Und du solltest darauf achten, auf die Signale der Überforderung. Wenn bestimmte Krankheiten auftauchen. Gott steigt aus, wenn du dich überforderst. Der macht dich mit. Gott hat uns ins Grenzen gesetzt. Und in meiner Bibel heißt es einmal im Alten Testament natürlich, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Gottes Grenzen ist herrlich in den Grenzen, wo er für dein Leben dir gegeben hat. Deine Größe, deine Kraft, deine Energie, deine Belastbarkeit. Aufnahmefähigkeit, was auch immer ist. Überforderte Menschen werden krank. Überforderte Menschen werden Spielball der Dämonen. Verstehst du, Teufel sind in mir? Nein, du überforderst dich. Überforderte Menschen bauen ständig permanent Unfälle. Das war nicht der Teufel, sondern deine Nerven waren das. Du hast Sekundenschlaf gehabt oder sonst noch was. Überforderte Menschen kriegen Stress und Ärger, werden depressiv, geraten in Krisen. Überforderte Menschen, bei denen passieren schwere, ernsthafte Krankheiten. Bei überforderten Menschen, ich weiß es aus Erfahrung, habe genug mit Leuten zu tun gehabt und habe immer noch was zu tun. Weißt du, der Körper reagiert negativ auf Überforderung, auf große Belastungen. Heute musst du bei 3 Firmen fast arbeiten, weil du nicht genug Geld hast. Und es ist so, wenn du manche Leute anguckst, verstehst du mit diesen geringen Löhnen. Aber das überfordert die Menschen, das macht der Götze Mammon macht die Menschen krank und kaputt, in aller Liebe. Und das ist der Grund, warum viele zerbrechen und scheitern. Aber es muss nicht so weit kommen. Erkenne deine Grenzen. Und achte auf die Signale des Körpers. Wenn der Körper anfängt, verrückt zu spielen, ist Zeit aufzuwachen. Ein erstes Zeichen ist Schlaflosigkeit. Und deshalb habe ich gesagt, nachts um 12 und dann um 3 oder was weiß ich wann nochmals eine Gebetszeit, Gott loben und preisen. Nein, ich preise Gott permanent. Ich bete ohne Unterlass. Ich bete zu Gott sogar, wenn ich schlafe. Und wenn ich schlafe, werde ich von den Engeln unterrichtet. Ja, hab Engelbesuch. Nachts, wenn ich schlafe, arbeitet Gott an mir. Und deshalb hat Gott die Nacht uns geschenkt und gegeben. Das ist eine Gabe Gottes. Schlaflosigkeit ist ein Zeichen der Überforderung. Ein Hilferuf des Körpers. Ein Zeichen von Stress. Ein Zeichen der inneren Nervosität. Und die Folge ist Gereiztheit und dann eine große Infektionsanfälligkeit. Du kriegst jeden Virus, jede Krankheit, jede Grippe. Überforderung hat Einfluss auf unser Hormonsystem, ihr Lieben. In aller Liebe. Nicht nur auf unseren Glauben, auf unser Hormonsystem. Und ein Zeichen der Überforderung, das kannst du manchen Leuten angucken, ein Zeichen der Überforderung ist, schau ihre Haut an. Ein schlechtes Hautbild. Oder vermehrter Haarausfall. In den Haaren liegt Macht. In aller Liebe. Weißt, so diese Überforderung beeinflusst so vieles in unserem Leben und viele negative Dinge sind auf diesen Hormonmangel zurückzuführen oder Ausschüttung. Weite körperliche Zeichen der Überforderung ist Muskelschmerzen, Verspannung, Migräne, wenn du überfordert bist, Diabetes und so weiter. Und natürlich Magengeschwüre. Das sind die häufigsten, was ich so aus meiner Seelsorge und meiner Erfahrung herausgefunden habe. Das sind diese Beschwerbilder der Überforderung. Und Jesus will nicht, dass seine Jünger seelische Krüppel sind, Magengeschwüre haben oder verspannt sind oder Migräne haben oder Diabetes oder was weiß ich. Bleib ruhig. Ruhet ein wenig. Ruhet ein wenig. Und er verordnet seinen Jüngern Ruhepausen. Vielleicht musst du 3 Berufe ausüben, die Woche über. Und die Bibel sagt uns, ich habe 3 Jahre lang Hebräischunterricht gehabt und Judentum bei einem Rabbiner in Stuttgart. Und wir trafen uns jede Woche zu Diskussionen, Gespräch und was weiß ich alles. Ich sollte ihn nicht bekehren und er will mich nicht bekehren. So, da haben wir uns abgemacht. So, aber wir haben geredet. Und dann sagt er mir, dieser Rabbi, ein großer Rabbiner, bekannter Rabbiner auch, dann sagt er, Johannes, ich war in Perdue, wir Juden, wir sollen 6 Tage arbeiten, als wenn es keinen Gott gäbe. Aber am 7. Tag sollen wir ruhen und keine Arbeit anrühren. Das war seine Philosophie. Und am Sabbat, dann hat er auch erzählt, ich darf nicht weitergehen als ein Sabbatweg und das ist 1,2 Kilometer. Und so weiter. Ich sollte am Sabbat keine große Arbeit tun. Das ist Ruhe, Entspannung, im Bett liegen. Aber was machen viele Leute? Die nehmen vom Geschäft die Arbeit mit nach Hause. Du bist nicht der Packesel der ganzen Woche, der Sonntag. Weißt du, ich bin traurig eigentlich, dass es heutzutage sonntags die Geschäfte offen sind und so weiter, dass die Leute einkaufen können. Die können die ganze Woche einkaufen gehen, so wie Jesus sagte. Ja, ihr könnt die ganze Woche das und das tun. Weißt du, die Juden damals, sie haben diese verordneten Ruhepausen Gottes nicht eingehalten. Gott sagte, du sollst 6 Tage arbeiten. Und dafür kamen sie in die babylonische Gefangenschaft. Und dort, weißt du, wenn du im Exil bist, im Ausland bist, da wirst du verrückt. Schauen sie Türken an. Zu Hause laufen sie kaum mit Kopftuch. Aber hier bei uns oder im Westen, einfach, wir müssen unser Glauben demonstrieren. Und auch die Juden damals an den Flüchteten zu Babylon, da haben sie den Sabbat gehalten und kamen nach Hause bis heute. Im Talmud, da geht es nur um Sabbat, Sabbat. Und wegen ihren Sabbaten, weil sie nicht gehalten haben, sind sie 70 Jahre verdonnert von Gott in der babylonischen Gefangenschaft worden. Jetzt übertreiben sie. Weißt du, du kannst das eine wie das andere übertreiben. Bleib normal. Bleib normal. Das ist so wichtig. Gott will Ausgewogenheit, Spannung und Entspannung. Spannung und Entspannung. Spannung und Entspannung. Und so kann ich weitermachen. Das ist auch das christliche Leben, das geistliche Leben. Spannung, Halleluja! Und dann, ach, Lob und Dank, preis dem Herrn. Ach, es ist so schön im Haus Gottes. Oder wie jemand einmal gesagt, zuweilen ist schön, ein bisschen närrisch zu sein. Karneval. Verstehst? Ja, mal ruhig und mal ausgelassen sein. Komm runter. Achte auf die Warnungen des Körpers. Und der Körper hat eine innere Uhr, einen inneren Barometer. Und er sagt, wenn es ihm zu viel ist, wenn er die Schnauze voll hat, der meldet sich. Und natürlich, wenn du nicht aufpasst und die Lichter, roten Lichter überfährst, dann wunderst dich, was mit dir los ist. Gönne dir Ruhepausen. Lass dich nicht treiben. Das ist die Predigt, die ich dir ans Herz schreiben möchte. Von den Indianern wird eine Geschichte erzählt. Und die gefällt mir. Ob es wahr ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, vielleicht ist es auch eine Erfindung nur. Das lasse ich offen. Aber da wird erzählt, der weiße Mann, der geht westwärts durch Amerika, hat ein paar indianische Träger, die seine Lasten tragen und immer, schnell, wir müssen noch nächsten Checkpoint erreichen und nächsten Punkt erreichen und so weiter und immer, schnell, 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 schnell. Und plötzlich setzen sich die Indianer mittendrin auf den Weg hin, und gehen nicht mehr weiter, tragen die Lasten nicht mehr weiter. Der weiße Mann schimpft, nur auf, endlich, mach, wir müssen weitergehen, wir müssen noch bis zum Sonnenuntergang dort und dort ankommen. Dann sagt der weiße Mann, tut mir leid, wir können nicht weiter. Ja, warum können wir nicht weiter? Du hast uns so gejagt und so getrieben, unsere Seelen sind nicht mitgekommen. Jetzt warten wir, bis unsere Seelen nachkommen. Eine Weisheit der Indianer. Bis unsere Seele nachkommt. Und das ist bei uns auch so oft. Was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und Schaden an unserer Seele nehmen? Schnell, schnell, schnell. Viele merken nicht, dass ihre Seele nicht mehr mitgekommen ist. Sie sind in der Gemeinde, da sind sie schon beim Geschäft, was werden wir am Montag machen? Abschalten, gar nichts. Du, das ist sogar die heilige Familie, Josef und Maria. Die haben sogar Jesus vergessen. Sie waren in Jerusalem. Verstehst du? Gebetet, gesungen, geopfert, Gott gelobt und gepriesen. Und dann gehen sie nach Hause. Ja, unser Jesus wird schon mitgehen. Und merken sie nach 3 Tagen, der ist immer noch nicht da. Wo sind die ganzen Nazarener, die Jungs? Und dergleichen. Weißt du, sie merken nicht, dass Jesus nicht mitgegangen ist. Und viele Christen merken nicht mehr, dass Jesus nicht mehr mitgegangen ist, weil sie überfordert sind. Ruhet ein wenig. Weißt du, du kannst geistlich kreativ sein. Da liest du vielleicht die Bibel nur noch, weißt du, du liest es vielleicht gar nicht mehr. Aber wenn du wirklich aus der Ruhe heraus liest, liest nur einen Vers, aber das sagt dir dann so viel. Prüfe nach. Ist deine Seele schon für dich nachgekommen? Oder bist du noch immer im Stress? Bist du noch im Stress? Weißt du, und dann wird morgen und übermorgen dein Leben davon beeinflusst. Und das wird ausmachen. Ja, wo ist mein Jesus? Wo ist meine Seele? Und dir soll so gehen, wie deiner Seele geht. Und wenn deine Seele nicht da ist, dann kann es dir gar nicht gut gehen. Ich kann dir sagen, es wird sich negativ auf deinem Leben auswirken, wenn die Seele nicht mitgekommen ist und stecken geblieben ist irgendwo. Auch der Gottesdienst ist so eine Oase zur Entspannung. Und du solltest in den Gottesdienst gehen und alles vergessen. Dein Hähnchen aus dem Bratofen rausholen oder Pizza oder sonst was, verstehst du? Einfach, lass es. Du solltest gar nicht so groß machen. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Du könntest auch natürlich einen anderen Tag nehmen. Wir können uns nicht festlegen. Weißt du, ich mache meistens Montag als den Tag des Herrn für mich. Oder den Dienstag. Aber du sollst einen Tag machen, wo du allein für Gott da bist, für dich da bist, den Vögel zuhörst, das Leben genießt, ruhe deinen Weg, geht an einem einsamen Ort, prüfe, wo deine Seele stecken geblieben ist. Weißt du, auch der Gottesdienst dient zum Abschalten, zur Entspannung. Weißt du, eigentlich, du könntest auch zu Hause deine Bibel lesen, das ist kein Problem, und im Internet deine Predigt hören. Aber du musst abschalten, du bist einfach weg von zu Hause, weg von der Arbeit, weg von der Firma, weg von der Familie. Du bist im Haus Gottes, da sind noch andere Leute, ein paar andere Leute da. Weißt du, und da siehst du, was die anderen machen, wie es den anderen geht, und das hilft, den Stress abzubauen. Und wir müssen Stress abbauen. Schon der Weg zur Versammlung und wieder nach Hause, das hilft, den Stress abzubauen. Es gibt so vieles für das Ruhen. Da kommen die Charismatiker, weißt du, die fallen wie Mehlsäcke um, in aller Liebe. Verstehst du? Gott hat beruht, Ruhen im Geist. Und dann gucken sie die Decke an. Da war jemand, wo bei uns auch umgefallen sind, ist, oder, ja, dann habe ich gefragt, ja, was hast du erlebt? Ja, weißt du, ich habe nur gezählt und die Decke angeguckt. Die Zahl, verstehst du, das ist nicht Ruhen im Geist. Auf dem Boden liegen, sich und wälzen, weißt du? Weißt du, was Ruhe im Geist ist? Ein Buch lesen. Einen Film angucken. Gartenarbeit. Das wäre vielleicht Ruhe im Geist. Die Stille sein. Mal nichts tun. Die Säme baumeln lassen. Oder bummeln gehen. Mal total was anderes machen, was du die ganze Woche über machst. Oder in den Wald gehen. Ich empfehle den Leuten, als Seelsorgentipp, mal in den Wald gehen. Geh mal spazieren. Und dann wirst du abgelenkt. Da siehst du mal ein Tierchen oder einen Hasen. Wichtig ist, etwas ohne Zwang zu tun. Das ist Ruhen, wo du nicht musst. In der Firma musst du 8 Stunden arbeiten. Und da wäre Sünde, wenn du nicht arbeiten würdest. Du bestiehlst dann deinen Chef. 8 Stunden sollst du arbeiten. Aber was machst du in deiner Freizeit? Ohne Leistungsdruck. Weißt du, da musst du ein gutes Gewissen haben, dass du sagst, Herr, ich genieße jetzt das Leben. Ruhet ein wenig. Das ist biblisch. Das ist Gottes Wort. Sogar von Jesus selbst gelehrt für seine Jünger. Nach der harten Arbeit, sonst brennen sie aus. Mach etwas, was dir Freude und Spaß macht. Geh mit den Kindern spazieren. Amüsiere dich mit deiner Frau oder deinem Mann. Es gibt so viele Dinge, was du tun könntest. Deine Seele muss wieder nachkommen. Heute sind viele Menschen seelisch angeschlagen, sagen sie mindestens, und sind sie auch. Überfordert, arbeiten viel zu viel. Und was nützt es? Was nützt es, wenn du dich abrackerst, dich kaputt machst und dann fällst du in so ein Loch hinein? Und viele werden dann massiv mit dieser Welt konfrontiert, die Nachricht und diese Information, das, diese Forderung, da noch eine Aufforderung, die Seele kommt nicht mehr nach. Sorge dafür, dass deine Seele nachkommt. Sonst bist du ein Getriebener und ein Gejagter und dich jagt niemand. Jede Überforderung ist vom Teufel. Grundsätzlich. Egal was es ist. Wer schon etwas tut, weißt du, da kommt der Teufel noch, da wird noch mehr von dir erwartet. Noch mehr Steiger. Nein. Du musst deine Grenze herausfinden. Wo will Gott mich haben? Für was und warum bin ich da? Zum Schluss noch eine Geschichte ganz schnell. Jakob muss nach Hause gehen, der Patriarch Jakob in der Bibel. Und zwar, der hat seinen Gott erlebt, ausgelebt, hat viel gearbeitet, 14 Jahre gearbeitet für die Rahel, für die Lea, dann für seine Tiere, für sein Vermögen. Und plötzlich sagt der liebe Gott zu ihm, Jakob, jetzt geht's in das Land deiner Väter zurück. Und wir wissen die Stunde in Pniel, wo er dann mit Gott rang und sagt, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann kommt der Esau. Weißt du, das ist erstaunlich. Jakob geht nach Hause und Esau kommt von sich aus irgendwie entgegen, aus welchem Grund auch immer. Funk haben sie nicht gehabt, Smartphone haben sie auch nicht gehabt, Computer haben sie auch nicht gehabt. Aber irgendwie wussten sie durch den Heiligen Geist oder durch den Geist Gottes, jetzt kommen die Brüder zusammen. Es hat alles seine Zeit, auch in der Bibel, wo Menschen zusammenkommen. Es ist nicht immer Zeit, dass sich wir alle versöhnen und alle eins werden. Nein, die Zeit muss reif werden. Und dann hier 1. Mose 33, Vers 13. Und der Esau sagt, komm Jakob, du kannst mit mir mitgehen. Ich werde dich beschützen. Ich werde dich verteidigen. Niemand darf dich antasten. Und dann sagt Jakob, mein Herr, sieh doch selbst, dass ich noch Kinder, sehr empfindliche Kinder bei mir habe und ich muss Rücksicht auf die nehmen, auf diese Kinder, die ich da mitführe, mit meiner Familie. Und ich habe noch säugende Schafe und Kühe. Und wenn man sie nur einen Tag übertreibe, dann würde ich die ganze Herde zugrunde richten. Auch bildlich gesprochen, das ganze Leben würde ich es kaputt machen. Wenn ich nur übertreibe und schnell, schnell, schnell. Und Esau war ein Soldat. Er war Kriegsmann. Reiter her gehabt oder was auch immer. Und wir sehen, was aus dem Jakob hier geworden ist. Jakob war auch ein Draufgänger. Ein Hitzkopf. Schnell, schnell, schnell. Ich muss schnell gesegnet werden, bevor der Esau kommt. Ja, wir kennen diese Geschichte. Schnell erschleicht er sich den Segen. Aber du siehst, was für ein gewaltiger Wandel hier beim Jakob passiert ist. Er wird langsamer. Er ist langsam geworden. Ich kann nicht mehr so rasen. Ich habe kleine Kinder. Ich habe säugende Schafe und Rinder. Ich kann nicht mehr so machen wie früher. Er wird rücksichtsvoller. Und ist rücksichtsvoller geworden. Sensibler. Menschlicher. Das ist Jakob geworden. Ich kann nicht mehr so. Ich könnte es, aber ich will es nicht. Und Jakob hat sich hier so gewaltig geändert. Er war so ein ungeduldiger Mensch, konnte nicht auf die Stunde Gottes warten. Und Gott hat ihm gezeigt, du willst deine Rahel haben? Jetzt arbeitest du nochmal 7 Jahre für deine Rahel. Verstehst du? Und hier wurde er geschliffen. Und weißt du, Gott macht uns durch den Schliff mit seiner Hand, wir sind seine Hände Werk, machte uns stiller, geduldiger und gelassener. Jakob wollte alles schnell, schnell, schnell haben, gleich am liebsten sofort. Und schon gestern hätte es der liebe Gott schon geben sollen. Aber er muss jetzt warten lernen, langsamer. 7 Jahre, nochmal 7 Jahre und nochmal 7 Jahre. Bisher hat Jakob nur für sich selbst gelebt. Aber jetzt plötzlich muss er auch ja, für seine Familie da sein, für seine Kinder. Bisher hat er alles nur selbst gemacht. Aber jetzt ist er abhängig von der Familie. Plötzlich muss er auf die Familie Rücksicht nehmen. Und wenn ich daran denke, wir für uns, für unseren Glauben, wir sind nicht für uns allein zuständig, wir sind für unsere Familie, du und mein Haus, ihr soll selig, oder dein Haus soll selig werden. Und Jakob, er ist gleich wie Jesus. Philipper Kapitel 2, Vers 3, noch ein paar Gedanken aus dem Philipperbrief. Jesus war genauso, handelt nicht aus Selbstsucht und Eitelkeit. Keiner soll sich über den anderen erheben, sondern ihn mehr achten als sich selbst. Verfolgt nicht euren eigenen Interessen, sondern seht auf das, was des anderen ist, was dem anderen gehört, was der andere macht. Nehmt Rücksicht. Und bevor du Rücksicht auf die anderen nimmst, musst du Rücksicht auf dich selbst nehmen. Wenn du das nicht kannst, kannst du weder auf Gott noch auf die anderen Geschwister und Freunde und Menschen Rücksicht nehmen. Und das macht Jakob so konsequent hier. So konsequent. Er geht schon lange nicht mehr so wie früher. So schnell, 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 schnell. Langsam. Nicht beeilen. Er sucht nicht mehr, was ihm nützt, sondern er sucht, was den anderen nützt. Er ist kein Egoist mehr. Jakob ist durch Tiefen gegangen, er musste Gott suchen und hat Gottes Erbarmen erlebt und so weiter und weiß jetzt, Gott ist barmherzig. Und wer einmal Gottes Barmherzigkeit erlebt hat, der ist auch zu den anderen Menschen gnädig. Wer selbst einmal getragen wurde, der trägt auch die anderen. Wer selbst einmal die Liebe Gottes erlebt hat, der weiß, was Verständnis, Liebe und Einfühlsamkeit ist. Und er kann erst die Liebe Gottes weitergeben. Wenn einmal einem vergeben wurde, der kann auch den anderen plötzlich vergeben und gnädig sein. Wer einmal selbst Gott getroffen hat, der weiß, wie man anderen Gott vermittelt und sagt, nicht so draufgängerisch, sondern viel ruhiger. Gott kommt schon zu seinem Ziel mit jedem Einzelnen. Wer einmal Gott gehört hat, aus dem hört man die Stimme Gottes. So, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, werden wir gesegnet und dürfen heimgehen, so wie Jakob. Weißt du, er hat alles, was er brauchte, aber jetzt bitte langsam. Er befahl Gott das Leben und sagt, Gott wird mich schon beschützen, Gott wird mich schon tragen, Gott wird mich führen. Esau, du musst mich nicht beschützen. Und er macht sich nicht mehr von Menschen abhängig. Und das Problem ist, warum wir so überfordert werden, wir machen uns von Menschen abhängig. Schnell, wenn wir mit anderen mitlaufen. Weißt du, er weiß es. Jetzt hat er Übersicht über sein Leben. Er weiß, wenn wir wieder etwas Ja, wenn Gott erlebt haben, dann vertragen wir die Dinge, dann ertragen wir die Dinge, wir ertragen sogar die Schwachen. Und das ist, weißt du, die Starken musst du nicht ertragen und vertragen, aber die Schwachen. Und wir sind so stark, eine Kette so stark, wie das schwächste Glied in der Kette. Also deshalb, wir sollen viel mehr Rücksicht auf die Schwachen, auf das Kleinvieh, auf die trächtigen Rinder und was auch immer ist. Weißt, wenn du einmal erlebt hast, was Gott dir zugemutet hat, dann kannst du auch mitfühlen, was du den anderen zumuten kannst. So erwarte nichts von anderen, was du selbst nicht durch die Gnade Gottes erlebt hast, und überfordere bitte nicht andere. Ruhet ein wenig. Das ist, was Gott will. Jetzt ist er ansprechbar für die Gnade Gottes. Jetzt kann er seinen Bruder treffen und jetzt kann er den Bruder begegnen und jetzt kann er den Bruder verstehen. Ach komm, und die weinen, die zwei Brüder, Esau und Jakob, nehmen sich in den Arm. Bruder, wir haben uns so lange nicht gesehen, wegen dem scheiß Segen da. Verstehst du, was da alles passiert ist? Entschuldigung. Weißt du, da so eine Tragödie, so ein Drama machen. Ich will gesegnet werden. Weißt du, der wollte gesegnet werden, weil er nicht warten konnte. Und das hat ihm Fluch in seinem Leben gebracht. Und wenn wir etwas von Gott wollen und nicht auf Gottes Stunde warten, das wird Fluch in unserem Leben. Das bringt keinen Segen. Das bringt nur Hektik. Schnell, 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 schnell. Nein, bleib ruhig. Jetzt ist er Mensch geworden. Ein Bruder geworden. Jetzt ist er ein Vater geworden. Ein einfühlsamer Mann. Für diese kleinen Jungs und kleinen Mädels. Die können nicht so schnell laufen. Er wird rücksichtsvoll. Menschen, die nur getrieben werden, die sind nicht rücksichtsvoll. Die sind auch nicht brauchbar fürs Reich Gottes. Die müssen zuerst mal noch in die Schule Gottes ein paar Lektionen lernen. Gott möge uns helfen. Lass dich nicht treiben. Bleib ruhig. Gottes Stunde, Gottes Rat, Gottes Plan wird sich in deinem Leben auch verwirklichen. Und mir ist in der letzten Zeit so groß geworden, das Vaterunser. Und da steht es, der Wille Gottes, dein Wille geschehe. Ich muss den Willen Gottes gar nicht tun. Ich bin befreit. Ich muss den Willen Gottes nicht suchen. Der Wille Gottes kommt automatisch. Wenn du Baby bist, dann wirst du mit einem Jahr einfach auf deine Füße stehen plötzlich und du wirst aufrecht laufen. Papa, ich kann laufen, aber das ist der Wille Gottes, dass du aufrecht gehst. Dann ist der Wille Gottes, dass du sprichst. Und so weiter. Und dann wirst du ein Jüngling, das wird der Wille Gottes sein, dass du ein junger Mann bist, dann wirst du wieder, wirst heiratest, dann kriegst du Familie und was auch immer. Das ist der Wille Gottes. Und wir gehen von Phase zu Phase. Dann wirst du von selbst alt. Da musst du gar nichts tun. Keine Tabletten schlucken, um älter zu werden. Das passiert von selbst. Verstehst? Der Wille Gottes geschieht. Und wenn du dich bekehrst, dann übernimmt der Herr die Führung. Weißt du, wir reden so freiweg, Lebensübergabe, ich übergebe mein Leben. Verstehst? Quatsch ist das. Die meisten Leute, die reden fromm, aber die tun es nicht. Lebensübergabe. Weißt du, wenn du dein Leben übergibst, dann lebst du nicht mehr dein Leben, sondern sein Leben. Dann tust du, was er will. Aber wir machen gerne so, wir übergeben es dem Herrn und morgen holen es wir wieder zurück. Wir sind Lügner. Weißt, wenn du dem Herrn dein Leben übergeben hast, dann liegt dein Leben in Gottes Hand. Absolut. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns nicht überforderst. Und ich bin so froh hier und so dankbar für diese Stelle, dass wir ein wenig ruhen dürfen, dass wir ein wenig Frieden haben dürfen, dass wir ein wenig gelassen sein dürfen, dass wir ein wenig getrost sein dürfen, dass wir deine Langmut, deine Eigenschaft, deinen Charakter in unserem Leben haben, dass wir langmütig sind, dass wir langen Mut haben, Geduld haben in unserem Leben, mit uns selbst, mit anderen Leuten, mit deinem Volk, mit deinen Kindern, mit deinem Werk, mit deiner Sache. Herr, und wir müssen nichts übereilen. Halleluja. Wir müssen nichts übereilen, nur dass wir uns langsam beeilen, wie diese alten Römer. Halleluja. Segne, Herr Jesus, alle, die dein Wort gehört haben. Und ich möchte einfach deinen Frieden uns allen wünschen. In Jesu Namen. Amen.